Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn der Erfolg von Privat- und Firmenvermögen von Unternehmern lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Private Banking und Firmenkundenberater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Beratung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de/pb.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in dieser Folge von Entscheider treffen Heider ist Musik drin. Das kann man, glaube ich, sagen, denn ich habe einen Mann zu Gast, der weiß, welcher Sound zu einem Luxushotel passt, welche Musik am besten im Hintergrund bei McDonald's laufen sollte, wobei mir gerade auffällt, ich habe da noch nie, gibt es da Musik? Wir sprechen gleich drüber, welche Musik im Supermarkt laufen sollte, wie laut, wie leise. Und er kann wahrscheinlich auch erklären, warum die Musik in Warteschleifen so furchtbar nervig sein kann. Das werden wir gleich alles klären. Ich freue mich auf Arndt Helge Grapp, den Gründer und Chef von Radiopark. Lieber, sage ich jetzt lieber Arndt Helge oder lieber Helge, ne?
Helge ist besser, ja.
Helge ist besser. Die erste Frage, die ist ein bisschen plump, ich gebe es zu. Aber ich muss nur erstmal wissen, wer sind deine Lieblingssänger, Lieblingssängerin, Lieblingsband und eignen die sich für das, was du beruflich machst?
Unbedingt, unbedingt. Ich bin der König des Mainstream.
Nämlich sag, also wer sind deine Lieblings?
Du bist Helene, du bist, ja. Mein absoluter Lieblingssänger all times ist James Taylor. Okay. Und der eignet sich wirklich hervorragend für also zumindest für einen Coffeeshop. Da kommt er ja auch her. Also so Singer-Songwriter-Zeugs ist mit Sicherheit gut einzusetzen. Ich höre relativ viel Jazz. Wenn ich also zu Frauensängerinnen komme, dann würde ich Diana Krall wählen. Also du stellst fest, relativ wenig Pop, eher so handgemachtes, jazziges. Klassische Sänger kann ich gar nicht ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir alles viel zu gekünstelt. Aber ein Gregory Porter läuft bei mir auch in der permanenten Playlist. Also sowas alles.
Also du bist offensichtlich jemand, der schon relativ früh wusste, dass er in seinem Leben mal was mit Musik machen wollte. Und da kenne ich zwei Arten von Menschen. Also eigentlich jeder, der Musik liebt, möchte eigentlich, wie man heute sagt, Singer-Songwriter werden. Du wahrscheinlich ja auch. Oder Musiklehrer. Das ist dann die Alternative.
Das wäre die Alternative gewesen. Ehrlich gesagt habe ich das auch studiert an der Hamburger Musikhochschule.
Okay.
Also Schulmusik, weil das unter anderem auch das breiteste Studium ist, weil man da alles macht. Das ist auch am interessantesten. Ich hatte zwar Hauptfach Gitarre, weil das ist mein Hauptinstrument, wie du jetzt auch sehen kannst hinter mir. Da steht ja auch eine.
Ja.
Aber eigentlich war das Ziel, Gymnasiallehrer zu werden.
Übrigens bei mir auch, da haben wir die erste Gemeinsamkeit. Zu einer zweiten kommen wir noch, das hat mit dem Sternzeichen zu tun und den Eigenschaften, die du diesem Sternzeichen zuordnest, reden wir aber im weiteren Verlauf. Also, Singer-Songwriter wolltest du werden oder Musiklehrer, bist aber beides nicht geworden.
Also Singer-Songwriter wurde ich erstmal. Ich habe schon im zarten Alter von 17, glaube ich, war ich, ja, habe ich die Kategorie Folk-Lied-Chanson beim NDR gewonnen. Ah. In so einem Wettbewerb. Also ich habe die ganze Zeit irgendwelche Bands gehabt. Das waren entweder chansonartige Geschichten, Folk-Sachen oder halt auch die Rockband, die unbedingt sein musste. Aber wenn man das studieren wollte, musste man das ja klassisch tun. Das war noch vor dem Popularstudiengang. Also ich bin ja so alt, dass Lego noch aus Holz war.
Welcher Jahrgang bist du?
63.
63, na das geht noch.
Das geht noch, ne? Also ganz so viel Fransen und noch 3,5 Haare auf dem Kopf. Und das war aber auch ein interessantes Studium. Deswegen habe ich mich dann relativ schnell in Richtung klassische Gitarre gedreht und habe dann noch Klavier angefangen und habe dann richtig klassische Musik an der Musikhochschule studiert in Hamburg.
Und wolltest tatsächlich, hast aber jemals unterrichtet als Musiklehrer? Nein.
Ganz kurz, ich bin in zwei Kollegien reingekommen und wusste sofort, das ist nicht mein Leben.
Und dann?
Dann hatten wir das große Glück, dass die Hamburger Musikhochschule eine sehr enge Verbindung zum Norddeutschen Rundfunk hatte, also eine Medienverbindung. Das lag an dem damaligen Präsidenten der Hochschule. Und da hing dann irgendwann ein Zettel am schwarzen Brett, dass da ein neuer Sender in Hamburg aufgemacht werden würde, der nichts mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun hat, sondern ein Privatsender. Radio Hamburg.
Ah.
Und da konnte man sich bewerben. Die wollten nämlich vor allen Dingen Leute haben, die eben nicht vom Öffentlich-Rechtlichen kommen, sondern die wollten ja einen ganz anderen Soundeindruck hinterlassen. Und nun hatte ich eigentlich in meiner Jugend die ganze Zeit Pop- und eben Singer-Songwriter-Zeugs gespielt, hatte aber eine klassische Ausbildung und auch noch eine Sprechausbildung. Und dann ging das alles relativ schnell. Ich habe dann vorgesprochen, die haben gesagt, das geht, komm rein. Und dann irgendwann habe ich eine Abendprogrammsendung bekommen und irgendwann wurde irgendjemand krank und schon war man im Tagesprogramm und ich wurde Radiomoderator. Hatte mich dann für zwei Urlaubssemester bei der Hochschule zurückstellen lassen. Mehr geht nicht an der Hochschule, weil dann bist du künstlerisch nicht mehr tauglich, wenn du zu lange Pause machst.
Tatsächlich?
Ja.
Warum? Ich denke, gerade bei Künstlern sind doch Pausen, Schaffenspausen, ja, eigentlich doch obligatorisch.
Du bist ja erst ein halbfertiger Künstler. Und okay. Also ein Musikinstrument gut bedienen zu können, ist Sport. Ja. Das heißt, da muss man schon 4-5 Stunden am Tag üben, damit man auf dem Niveau bleibt. Und ich kann heute mit Fug und Recht behaupten, dass ich das Beste, also meine beste Qualität an der Gitarre habe ich gebracht bei der Aufnahmeprüfung. Ich habe nie wieder im Leben so gut gespielt, weil ich 8 Stunden am Tag geübt habe für die verdammte Prüfung. Und fair enough. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache das Examen, aber das zweite Staatsexamen mache ich nicht mehr. Ich gehe nicht ins Referendariat, sondern ich werde jetzt Radiomoderator. Und das wurde ich dann auch.
Übrigens auch, wenn ich das sagen darf, es ist ja fast schon gespenstisch. So wie ich habe mein zweites Staatsexamen auch nicht gemacht. Hatte ich gesagt, dass ich auf Lehramt auch studiert hatte und habe das zweite Staatsexamen nicht gemacht.
Was ist denn passiert?
Ich bin Journalist geworden, genauso wie du.
Aber warum?
Aber weil ich eigentlich immer Journalist werden wollte und diese Lehrersache nur so ein, wie sagt man heute, ein Fallback war. Also ich wollte eigentlich nicht Lehrer werden, ich wollte Journalist werden, dachte aber, lern mal lieber was Vernünftiges. Mhm. Aber ich bin ja dann Journalist geblieben, aber du nicht Radiomoderator. Und das habe ich in dem Fragebogen, den ich allen immer vorab schicke, gelesen, weil irgendwann hatte ich das Radio genervt. Weil immer die gleiche Musik, immer nichts mehr zu sagen, es war dasselbe.
Also diese neue Privatradioszene Ende der 80er, Anfang der 90er, das war ja Revolution. Also die haben ja richtig gegen die etablierten Öffentlich-Rechtlichen angesendet. Und waren die Ersten in Deutschland. Das lag ja an dem Rundfunkstaatsvertrag und an Adolf und so, also dass das alles reglementiert war. Das ist ja alles Schnee von gestern. Und irgendwann kamen die Amerikaner nach Deutschland und haben gesagt, wir müssen diese Sender durchformatieren und ihr dürft nur noch 220,5 Songs spielen und zwar immer nur die gleichen und zwar rund um die Uhr. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es wirklich nicht mehr interessant. Also wenn du gar keine Rubrik mehr hast oder gar keine Nische mehr hast und wenn du die ganze Zeit nur das spielst, was alle anderen auch spielen, ist es für einen Musikredakteur völlig langweilig geworden, weil das sind jetzt nur noch Statistiker. Die lesen nichts anderes als Charts. Und als ich angefangen habe, Radio zu machen, hat der Musikredakteur eine neue Perle gefunden und hat sie groß gemacht. So rum. Hat ihn einen Künstler entdeckt und hat gesagt, ich spiele jetzt mal oft genug, damit die Leute dich finden. Also sowas, was heute noch Peter Urban macht oder sowas. Aber das drehte sich komplett und dann bin ich praktisch in die zweite Reihe zurückgegangen und habe Radiosendungen für den Rundfunk produziert, die genau diese Nischen abgebildet haben. So, wurde also nicht mehr Live-Moderator, sondern habe eine eigene Produktionsgesellschaft aufgebaut, die Sendungen produziert hat.
Und wie kommt man da von da auf dann auf die Idee zu sagen, ich gründe ein Unternehmen wie Radiopark, was sich auf Hintergrundmusik spezialisiert?
Die Geschichte hatte mit Radio zu tun. Ich habe eine Sendung produziert, die hieß Sunshine Feeling. Und die habe ich in Kooperation mit einem sehr damals extrem bekannten internationalen weißen Rum als Markensponsor.
Was kann das denn sein?
Der dann auch noch sein Headquarter in Hamburg hatte.
Ja.
Und der einer der ersten wirklich weltweiten Werbehits herausgebracht hatte. Kate Janai. Mhm. Das berühmte Bacardi Feeling.
Ja. So. What a feeling, never been so easy. Krass, dass man das so sofort weiß, ne?
Ja,
das
ist total. Ja. So. Und diese Sendung lief in ganz Deutschland sehr erfolgreich. Und wir haben diese Sendung immer dadurch hübsch gemacht, also Radiosendungen und Spezialsendungen werden dann hübsch, wenn man gute Korruptionalien drin hat und bei einer Reisesendung sind Reisen zu verlosen immer ganz interessant und damals wurde ein ganz neues Produkt in den deutschen Markt eingeführt, das war nämlich ein Club-Kreuzfahrtschiff mit einem Hamburger Unternehmer, das war die allererste AIDA.
Ah, okay.
Die fährt ja noch heute, die Cara, das allererste Schiff, da hatte also jemand wirklich die Nerven, den Kreuzfahrtmarkt aufzubrechen und das dunkelblaue Sakko mit den Goldknöpfen von Bord zu schmeißen und zu sagen, wir machen jetzt ein Clubschiff. Und die haben damals fast alle Marketingmaßnahmen im Wege von Medienkooperationen gemacht. Das war deren Hauptthema, weil die nicht so viel Geld hatten. Mhm. Und das wurde unser Partner. Und so wussten die, da sitzt in Hamburg so eine Bude, die kennen sich mit Musik aus. Und die kennen sich wahrscheinlich auch mit unserer Sonnenmusik aus. Und dann riefen die irgendwann an und sagten, wir haben Probleme auf dem Dampfer, die Musik klingt einfach nicht. Mhm. Dazu muss man wissen, dass das gesamte Entertainment für AIDA in Hamburg ja hergestellt wird und produziert wird. Das war schon damals so. Dann riefen die hier an und sagten, hast du eine Idee, wie wir die Musik auf dem Dampfer vernünftig hinkriegen können? Und zu dem Zeitpunkt wurden die Sender alle digital. Also ich habe noch mit Plattenspieler und CD gearbeitet. Das ist echt Asbach, ne? Asbach und Wald. Und dann kamen plötzlich Monitore und alles kam aus dem Sender und dann habe ich aus dem Computer und dann habe ich zu den AIDA-Leuten gesagt, ihr braucht im Grunde 8-mal Radio Hamburg. Ihr braucht ein System, das euch sicherstellt, welcher Song um welche Uhrzeit in welcher Zone läuft. Und zwar vorher geplant, damit wir die Atmosphäre mit der Musik steuern können. Was die damals an Bord hatten, waren 100er CD-Wechsler-Türme, die irgendjemand irgendwie vollgemacht hat und die dann so rumrandomisiert haben.
Und die dann liefen im Fitnessstudio, im Wellnessbereich, genauso wie im Restaurant.
Genau. Und dann hatte irgendjemand mal gesagt, ich mache da mal eine Selection rein und das wird schon irgendwie hinhauen. Und dann bin ich wirklich aufs Schiff gegangen, habe mir das angeguckt, dann waren da irgendwie hanebüchende Sachen drin, teilweise falsch reingesteckt und irgendwie keiner war zuständig. Ich habe gesagt, das müsst ihr alles von Bord schmeißen. Wir rufen mal den technischen Lieferanten von Radio Hamburg an und fragen den, ob er in der Lage ist, Radio Hamburg mal 8 so groß zu machen wie eine kleine Box. Und das Ganze hängen wir an die lange Leine nach Hamburg und Entertainment entscheidet, welche Art von Musik läuft da. Wir stellen die euch zusammen und wir garantieren euch, dass ihr jeden Tag eine neue Playlist habt und die läuft zeitbasiert ab. Und wir kontrollieren wirklich ganz genau, dass die Morgenstimmung eine andere ist als der erste Cocktail um 17 Uhr, wenn die Sonne vor Ibiza untergeht. So, das gab es damals noch nicht, aber die fanden die Idee so gut, dass sie gesagt haben, das kaufen wir. Dann haben wir das gebaut. Haben das Ende 2002 auf das Schiff eingebaut und kriegten einen Monat später vom damaligen Clubdirektor eine Mail und sagten, das Schiff tanzt auf den Wellen. Das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, wer braucht das jetzt eigentlich sonst noch so? Mhm. Und nachdem ich 2 DIN A4 Seiten vollgeschrieben hatte, habe ich gesagt, wir gründen jetzt mal eine Firma besser.
Und das war die Geburt von Radio Park?
Genau.
Über AIDA. Und man muss sich vorstellen, was ihr jetzt macht, tatsächlich von Hamburg aus, steuert ihr die Musik in 40 verschiedenen Ländern, richtig, von Kunden. Und alles, also ist praktisch, ihr macht das gleiche wie ein Radiosender. Das heißt, wenn in Dubai oder so irgendwo wir kommen gleich in einem Hotel, Musik erklingt, dann kommt die aus Hamburg.
Ja, also wir sind 400 Radiosender.
400 Kunden, 400 verschiedene Kunden habt ihr?
Nein, aber es sind 400 verschiedene Programme. Also wir haben natürlich noch mehr Kunden. Aber du musst dir halt vorstellen, dass wenn eine Restaurantkette, du hast ja das Beispiel gerade genannt, McDonald's zum Beispiel. Mhm. Also wenn McDonald's uns beauftragt, eine neue Musik für die zu entwickeln, dann haben die ja mehr als 2 Standorte. Und überall läuft aber trotzdem die gleiche Musik. Oder wenn wir jetzt mal ein Hamburger Beispiel nehmen, hier Trattoria Mama, also
kenne ich.
Beste Nudelbude. Für die haben wir, als sie aufgemacht haben, das Musikkonzept entwickelt. Und es läuft natürlich in jedem Laden läuft die gleiche Musik, weil die Läden sind ja auch alle gleich. Das ist ja unser Geschäftsmodell. So, also wir sind an der Stelle ein bisschen vergleichbar mit euch, weil auch wir von Abos leben.
Ah, das heißt, ihr verkauft ein Abo und dann, wie wir es manchmal auch machen, mit einem Endgerät zusammen. Das heißt, die Leute kriegen von euch auch die... Also ich nehme mal an, also spielen wir es doch mal durch. Ich komme jetzt zu dir und sage, pass mal auf, ich habe hier einen super Sushi-Laden entwickelt. So, die Leute kommen aber irgendwie, ich brauche ja braucht man überhaupt, kommen wir gleich zu, wozu man die Musik braucht. Also, und dann sagst du zu mir, was kannst du mir denn jetzt bieten? Und dann sagst du, kriege ich was von dir.
Ja. Du kriegst von mir ein Endgerät, das das ausspielt.
Okay.
Das hat 3.
Das ist einfach, das ist eine Box. Mit Boxen, okay.
Also du kannst es, das klingt jetzt zwar blöd, aber du kannst es am besten vergleichen mit dem Handyvertrag.
Okay.
Der Handyvertrag ist ein Gerät und die Airtime dazu. Bei uns ist das Gerät ein Ausspielgerät, also ein MP3-Player, der ist entweder als Blackbox, also da kommt nur das raus, was ich vorher festgelegt habe oder dein Chef, oder eine Blackbox mit einem Touch-Display obendrauf, dass du ein bisschen was auswählen kannst, Oder es wird richtig komplex, es ist so ein 19-Zoll-Server-Ding, wo dann irgendwie 25 Programme rausgepustet werden und das steht dann auf der AIDA. So, und der zweite Teil des Abos ist der Inhalt, den wir dir liefern. Weil wir dir maßgeschneiderte Musik zusammenstellen und jeden Tag dir eine neue Playlist liefern für deinen Laden. Und die passen wir auch so an, dass das wie eine Maßkonfektion für deine Anforderungen so geschnitzt wird, dass es auch wirklich 100% passt, sodass nämlich die Trattoria Mama eben nicht so klingt wie irgendein anderer öliger Italiener, wo alte 70er-Jahre-Songs laufen, sondern eben anders.
Das heißt, ich kann mir dann wünschen, ich sage, also ich habe jetzt Sushi, gehobenere Klientel, wir haben auch so ein Ding, was läuft, und dann sage ich möchte, dass es so und so und so klingt, oder machst du Vorschläge, du kannst auch Vorschläge machen und sagen, genau. Am besten passt dazu, was würde denn, lass uns das finde ich interessant bei Restaurants, nehmen wir mal, was passt zum Sushi-Laden, was würde man da jetzt für Musik machen? Kleiner Sushi-Laden, vielleicht 30, 40 Plätze, gedämmt so ein bisschen.
Da gibt es drei verschiedene Ansätze, also wäre das ein Sushi-Laden in Dubai zum Beispiel.
Ja.
Und sehr traditionell, richtig japanisch, mit kompletter japanischer Ausstattung, dann läuft da traditionelle japanische Musik. Mhm. Also richtig Koto, Shakuhachi, ne, sowas. Wenn das sowas ist wie in Hamburg, dann ist das ein normales Restaurant, wo du sagen kannst, ich will jetzt nicht traditionelle japanische Musik hören, weil dann springen mir die Gäste wieder raus, sondern ich möchte eine angenehme Hintergrundbeschallung haben, die was Lounges wahrscheinlich abbildet. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie die Zeitzonen sind. Es kann ja zum Beispiel sein, dass der Laden zwischen 12 und 14 Uhr total voll ist, weil alle Haiders jetzt gerade lunchen wollen.
Ja.
Dann ist die Stoßzeit da. Dann ist die Musik eigentlich dafür da, die Leute ein bisschen abzulenken, ein bisschen aufzupeppen und eigentlich auch dafür zu sorgen, dass sie möglichst schnell aus dem Laden wieder rausgehen, damit der Platz das nächste Mal verkauft wird.
Ah, da muss ich so ein bisschen störend auch sein. Bisschen lauter, bisschen schneller.
Ja, ein Coffeeshop verdient sein Geld dadurch, dass der Gast möglichst schnell wieder raus ist. Damit der nächste drin ist.
Ja.
Also, das ist zwar nett gemeint, aber du kannst bei Starbucks, der Kunde, der sich in den ersten Stock an der Binnenalster hinsetzt und da irgendwie anderthalb Stunden an seiner Latte Macchiato rumnuckelt, davon hat Starbucks nichts. Sondern wenn da an dem Tisch in der Stunde vier oder fünf Getränke durchgehen, dann ist das irgendwie alles vernünftig. So. Und am Abend...
Und dann gibt der Kunde einen Auftrag, mach eine Musik, dass die Leute nicht so lange bleiben?
Ja.
Was ist das für Musik? Dann kommt Helene Fischer. Nee, Quatsch.
Nein, dann wird es zappeliger. Bisschen rhythmischer. So.
Okay.
So. Aber wenn ich dir eine sehr angenehme Atmosphäre mache, medium, soft Tempo, mit einer angenehmen Stimme vielleicht, oder nehmen wir nochmal das Beispiel Diana Krall oder meinetwegen Gregory Porter, der singt da was ganz Angenehmes, du guckst auf die Alster, du möchtest da stundenlang sitzen. So, dann mache ich das für dich. Das ist zum Beispiel eine Anforderung, die habe ich im Herlin abends nebenan, in vier Jahreszeiten, wo ich die Leute möglichst lange im Restaurant halten möchte, damit die möglichst noch eine Flasche Rotwein für 850 Euro bestellen. So, das ist eine andere Anforderung. Also die Leute möglichst lange drin zu halten, ja, um das sicherzustellen. Das kann man mit Musik machen. Das weißt du ja selbst, wenn du in einen Klamottenladen reingehst, die Musik ist zu laut oder zu zappelig und du denkst, ich bin noch keine 16 mehr, was soll denn das? Dann gehst du im Zweifel wieder raus, weil du sagst, das nervt mich. Ich fühle mich hier unwohl. Und dann gehst du in den Laden deines Vertrauens und dann läuft da vielleicht, was hörst du denn gerne für eine Musik zum Beispiel?
Ich höre zum Beispiel, da kommen wir nachher dazu, gern deutsche Musik im Moment. Also ich stelle ja fest, dass immer mehr deutschsprachige Musik kommt. Also ich mag Udo Lindenberg. Ich glaube, Udo Lindenberg ist als Hintergrundmusik, kann mir kein Setting, ist geeignet, Udo Lindenberg?
Ja, klar.
Wo?
Andreas Adenauer in den Adenauer Stars läuft natürlich Lindenberg.
Ja?
Das gehört da rein. Alles klar auf der Andreas, dass die Läden heißen Strandhäuser. Da gehört er rein.
Okay.
Das findet er witzig. Das ist auch eine deutsche Komponente, weil er sagt, ich bin ein deutsches Strandhaus. Der Aufdruck ist auch nicht irgendwie englisch, sondern es ist alles deutsche Schrift mit einem ganz hohen deutschen Anteil und da ist natürlich Udo mit dabei. Logisch.
Okay, sowas. Also sowas höre ich gern. Oder das auch bis hin zu Revolverheld zum Beispiel.
Ja, klar.
Revolverheld gilt. Wo geht Revolverheld?
Revolverheld geht in ganz vielen Läden auch, wenn das ein deutscher Laden ist. Warum denn nicht? Revolverheld läuft auch auf der AIDA.
Ja. Wie ich habe immer gedacht, so Hintergrundmusik heißt eigentlich vor allem möglichst ohne Gesang. Das ist aber Quatsch.
Ja, das ist genau, das war damals so, als wir angefangen haben. Da lief im Atlantik so eine Musik, wo du im Fahrstuhl eigentlich gehört hast, ping, siebter Stock, Mieterwaren. Weißt du, so wie früher.
Ja.
Möglichst unaufdringlich, möglichst zusammengequetscht, akustisch auch zusammengequetscht und irgendein säuselndes Saxophon sägt dir deine Schädeldecke auf, weil das einfach total belanglos ist. Hauptsache, es nervt nicht und Hauptsache, es ist nicht still. Das war die Anforderung. So. Und dann hat sich die Generation ja nun verändert. Also ich sage deswegen Atlantik, weil das war unser zweiter Kunde.
Nach AIDA haben wir gelernt,
ja, genau. Genau. So, also ein 4-5-Sterne-Hotel war dann praktisch der zweite Kunde. Damit war die Richtung auch klar, in welche Richtung wir uns bewegen wollten. Und wir haben halt gesagt, naja, die Gäste, die da reingehen, die hören doch nicht Instrumentalmusik. Die sind mit den Stones groß geworden. Die hören Sting, die hören richtig tolles Zeugs. Das muss doch auch im Programm stattfinden. Das muss nicht in allen Hotels das Gleiche sein. Aber so eine Musik überhaupt nicht zu spielen, ist ja sträflich. Das ist doch Schwachsinn. Also mich würde das total nerven. Zumindest wenn du in Restaurantbereiche oder meinetwegen an die Bar gehst, da muss doch sowas laufen. Und dann kam uns zu Pass, dass es einen Generationswechsel gab und dass zumindest in der Hotellerie und auch in der Gastronomie die Leute plötzlich jünger wurden. Früher war der Direktor eines Grand Hotels 50 und ein Keks im Maßanzug. So. Mhm. Und dann wurden die plötzlich 40, teilweise unter 40. Heute ist ein General Manager von einem Hotel gerne mal zwischen 30 und 40. Also dann hat er die Karriere schon gemacht. Und dann kannst du den nicht mit Instrumentalmusik kommen. Der ist selbst durch die Clubs gezogen und der kennt seine Klientel. Und er hat gesagt, okay, wir brauchen einen ganz anderen Approach. Und das machte zu dem Zeitpunkt niemand. Da waren wir völlig solitär. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass wir so schnell gewachsen sind. Und dann hatten wir natürlich auch noch Glück, dass diese Kreuzfahrt wegen AIDA so explodiert ist. Mhm. AIDA hat ja durch viele geschickte Movements in der Firma, wurden die nach einigen Jahren der Teil des Carnival-Konzerns bis heute. Und deswegen konnten die so schnell wachsen und haben so viele Schiffe rausgetan. Und die ganze Kreuzfahrt wurde, also ohne AIDA gibt es ja auch nicht mal ein Schiff. Mhm. Also diese ganze Szene war mitten in so einer Revolution und wir waren mittendrin. Also da kann man einfach nur sagen, Glück gehabt. Right time, right place. Gute Arbeit abgeliefert und mitgewachsen. Ganz einfach.
Und alle brauchen diese, wie sagt, nennt man das Soundteppiche? Nein, Hintergrundmusik klingt so, das ist nicht Hintergrundmusik, ne?
Ja,
Hintergrund ist, klingt nach Hintergrund.
Ja.
Was ist das?
Naja, ich kann es schöner verkaufen, dann nenne ich es Ambient Music.
Ei.
Ja.
Ambient Music.
Geht auch.
Also Kunden sind, das sagt, die Kreuzfahrtschiffe, die Hotels, ja. Restaurants.
Läden. Ja, Läden. Also
Läden.
Handel, Fashion. Fashion, ja. Also Mode ohne Musik, undenkbar.
Undenkbar, stimmt.
Geht nicht.
Auch sehr laut. Ich erinnere, wo ist es denn, ist es bei Abercrombie und Fitch gewesen, ja, wo du dann reingehst und in den USA und du bist fast taub geworden,
naja,
weil die Musik halt richtig laut war.
Also die Ausstellung, wenn du hier zur Abercrombie gehst, die sitzen ja direkt zwei Straßen, wir sitzen hier in der Galeria ja mittendrin, ja, in der Stadt, also mitten um uns herum relativ viele Kunden, die wir auch beliefern, und bei Abercrombie ist es so, die haben ja, als sie den Laden aufgemacht haben in der alten Post hier, die haben da eine Anlage reingebracht, da kannst du einen Club veranstalten. Mhm. So, und das ist richtig, das war auch Referenz in Deutschland, sowas mal zu bauen. Da kommt auch H&M nicht mit. Oder Sarah, die haben da richtig eine fette Anlage reingebaut und das ist zum Teil, das muss man mögen. Also es gibt, ich kenne eine Menge Leute, die sagen, kommt überhaupt nicht in Frage.
Weil laut und leise ist schon ein wichtiges Kriterium. Also, da kann man ja wahrscheinlich mit ein, zwei Lautstärkeregler zu hoch oder zu runter, kann man das gesamte Konzept versauen.
Du kannst die Atmosphäre töten.
Ja.
Das ist wie wenn du einen total toll ausgeleuchteten Raum hast und plötzlich macht jemand eine Neonröhre an.
Ja.
Das ist dann tot.
Heißt dann was? Also es muss so leise sein, dass man es gerade noch wahrnimmt. Und es muss so leise sein, dass es keinen stört, aber so laut, dass man es trotzdem wahrnimmt.
Das ist wirklich, das macht den Job ja auch so interessant. Es ist wirklich von Kunde zu Kunde und von Anforderung zu Anforderung total unterschiedlich. Weil, nehme mir mal ein anderes Hamburger Beispiel, das Park Hyatt in der Mönckebergstraße. Wenn du da reinkommst, dann läuft das ist ja sehr mit ganz viel Holz, du kennst es sicherlich,
natürlich.
Da läuft eine sehr zurückhaltende Musik, weil dieser Raum so groß ist. Wenn ich die Musik laut mache, dann kannst du nicht mehr vernünftig einchecken, weil du musst die Lady hinter dem Tresen anbrüllen, damit sie dich versteht. Das heißt, in diesem ganzen Bereich und auch im Restaurant wird die Musik sehr zurückhaltend gefahren. In der Bar aber ganz anders. Wenn du an der Bar die Musik zu leise machst, finden die Leute das total ungroovy. Mhm. Da darfst du auch gerne mal ein bisschen zappeln, erst recht abends. Und dann hängt es auch noch davon ab, wer denn jetzt gerade in der Bar ist. Ist da gerade ein Geschäftsessen mit 25, 65-Jährigen? Dann läuft da ein sehr zurückhaltender Frank Sinatra. Wenn die aber alle 25 sind und da sich eine Gin-Tonic-Fuhre abholen, dann muss da eine ganz andere Musik sein, die muss viel jünger sein und auch viel lauter.
Und das müsst ihr dann aber ja wissen. Ne? Also ja. Ihr kriegt dann von euren Kunden auch heute Abend die und die Gäste und man kann dann auch ein Abo machen, was sich dann täglich ändert und auch ja. die Bedürfnisse der Gäste ja. zuschneidern lässt.
Oder sie kriegen von uns ein Modul, wie sie selbst entscheiden können. Also das wäre zum Beispiel so ein Fall, dass er ein Touchpanel bekommt und da werden die Settings vorbereitet, wo du richtig sehen kannst, das ist auf Kundenklientel abgestimmt. Ich darf das sagen, weil ich blond bin, Blondinen sicher zu bedienen. Deswegen habe ich das auch so bauen lassen, damit ich in der Lage bin, das zu bedienen. Da ist ein Bild drauf, wo du genau sehen kannst, das ist die Stimmung, die hinter dieser Musik steht. Also wie ein DJ on demand sozusagen. Das sind fertige, vorproduzierte und vorbereitete Sets, wo man dann einfach auf den Knopf drückt und dann ist das einfach eine völlig andere Stimmung, die aber für den Moment total wichtig ist, weil gerade in der Bar, wenn die Musik gut ist, dann geht der Umsatz nach oben. Das ist wie bei euch die Headline. Wenn ihr eine richtige Headline habt, gehen die Umsätze, dann verkauft ihr mehr Zeitung.
Ist das tatsächlich in der Zwischenzeit bewiesen, wie Musik im Hintergrund was genau beeinflusst? Also ja. Umsatz, Aufenthaltsdauer, ja. rein, raus, erzähl mal. Also was hat man da für Erkenntnisse?
Also man hat erstens, die ganz klassischen Erkenntnisse kommen zunächst mal aus dem Lebensmitteleinzelhandel, weil da die Musik so eingesetzt wird, dass sie über das Tempo und den Rhythmus die Gehgeschwindigkeit beeinflussen.
Okay.
Also dieser Spruch, ein Rhythmus, wo jeder mit muss, das ist so. Wenn du einen ganz bestimmten Rhythmus hörst, dann passt du unbewusst dein Schritttempo an.
Kann das auch sein? Ich war gestern zuletzt einkaufen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass da Musik war. Wahrscheinlich nehme ich sie einfach nicht wahr. Ich nehme sie nur unterbewusst wahr.
Das kann sein. Das ist von Laden zu Laden unterschiedlich. Also es gibt im Lebensmitteleinzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel machen wir sehr wenig. Mhm. Das ist eigentlich ein anderes Geschäftsfeld, weil das ist meistens so gebaut, dass diese Programme über Werbung querfinanziert werden. Also wenn du beim Edeka einkaufen gehst, dann hörst du halt die Rama-Werbung aus der Decke tropfen. Und der Dienstleister, der das macht, macht beides. Also nicht nur das Programm, auch die Technik, sondern auch die Werbebuchung. Und das mache ich nicht. Also wir werden beauftragt, um Musikformate zu kuratieren und zu entwickeln. Wir machen Ambience.
Ja. Also das erste Erkenntnis ist, die Musik kann den Rhythmus vorgeben. Das heißt, der Kunde geht dann relativ, wie man möchte, schneller oder langsamer durch den Laden.
Verstanden. Was kann Musik noch? Das ist untersucht worden. Das ist unter Konkurrenten von uns oder unter einem Marktbegleiter eine ganz bekannte Studie. Man hat das in einem Weinhandel untersucht und hat verschiedene Musikstile miteinander kontrastiert. Also Pop ganz konkret mit Klassik, Effekt. Das Ticket pro Kunde bei Klassik war höher. Mhm. Suggeriert war höherwertige Musik, edler. Der Kunde griff zu einer teureren Flasche. Und die dritte Untersuchung, die wir haben, das ist eine interne Untersuchung, unter anderem mit AIDA. Wir wissen ganz genau, wenn die richtige Musik, die wir vorher gebrieft haben, an der Hauptbar, an AIDA läuft, dann gehen die Umsätze nach oben.
Was ist dann richtige Musik, heißt aber zugeschnitten auf den, die gerade da sitzen? Ja. Oder gibt es so Musik, wo du sagst, wenn wir das spielen, dann machst du immer guten Umsatz, weil die Leute gut drauf sind, weil die Leute Lust haben, noch was zu trinken.
Das hängt mit den Leuten. Ich kann ja diese Grätsche von AC/DC Highway to Hell bis Helene Fischer atemlos. Könnte ich ja theoretisch, das sind ja alles Knallerdinger, die könnte ich ja theoretisch alle spielen und alle finden die irgendwie gut. Aber dann hat es auch was damit zu tun, was ist das eigentlich für eine Bar, was ist das für eine Atmosphäre? Findet da Rock oder Schlager statt oder gar nicht? Oder ist das so eine Krawallbar, wo im Zweifel irgendwie so richtig, ich will eure Hände sehen, abgeht? Oder ist das eigentlich eine Atmosphäre, wo ich sage, ich möchte hochqualitative Cocktails kaufen, da ist eine ganz bestimmte Klientel drin. Die hört eben auch ganz bestimmte Sachen, das wissen wir auch. Und die muss ich mit ganz bestimmter Musik triggern. Da muss der Barkeeper meistens, das können die aber häufig sehr gut, ein bisschen eingreifen und dann den richtigen Knopf drücken an der richtigen Stelle. Du kannst dir sicherlich auch vorstellen, dass jetzt mal, ich sag mal so ein, ich nenne das jetzt mal ein bisschen abfällig, so ein Pizza-Italiener sicher anders klingt als ein à la carte Italiener. Also der, platt gesagt, der Unterschied zwischen Ramazzotti und Pavarotti. Das ist ja auch klar. Also in familienfreundlichen Pizza-Nudeln-Restaurant würdest du wohl eher ein Rabazzotti finden. Und wenn du in ein à la carte Restaurant gehst, wo du es gewohnt bist, 120 Euro für die Rotweinflasche zu bezahlen, da nun eher nicht. Sondern würde es sogar in Richtung Klassik gehen unter Umständen, weil das halt die Klientel ist. Weiße Tischdecke, Silberbesteck und eine Nudelportion, die 25 Euro kostet. Da geht ja eine ganz bestimmte Klientel auch rein und die erwartet dann auch solche Musik. Also das ist wie, so. Und das ist, glaube ich, das kann man schon verstehen. Also dass man da in Abhängigkeit von Zielgruppen, von Konzept, die Musik eben auch so zusammenclustern kann. Und es gibt ganz viele Musik, die du kennst und die wir im Radio auch hören, die für unsere Belange nicht nutzbar sind.
Nämlich, das ist ja interessant. Was geht gar nicht?
Also ich als Gitarrist würde natürlich unheimlich gerne ganz viel Carlos Santana spielen. Ne? Da gibt es ja viele ganz berühmte Songs. Das Problem ist an Carlos Santana ist, dass er Gitarre spielt. Und das macht er gerne mal als Solo. Und dann sägt er irgendwie dir 2,5 Minuten lang mit seinem Gitarrensolo wirklich die Schädeldecke auf. Das ist ganz schön, wenn du ihm zuhörst, aber wenn das mehr im Hintergrund läuft, nervt das total. Oder das berühmte Saxophon-Solo bei irgendeinem Tina Turner-Song. Oder bleiben wir bei Tina Turner, irgendeine Soul-Shouter-Geschichte, wo die Lady total ins Mikrofon schautet. Da kann dir dann schon mal der Suppenlöffel aus dem Gesicht fallen, weil du da plötzlich überrascht bist. Also wir müssen auch ein bisschen darauf achten, dass diese ganz harten Polarisierungen nicht auftreten, weil am Ende sind wir Ambience. Also wir sind, so blöde das klingt, natürlich sind wir auch Hintergrund. Weil wir sind nicht ein Konzert und wir gehen ja nicht ins Restaurant, um Musik zu hören. Sondern wir gehen ins Restaurant, weil wir im Kontext von Farbe, Beleuchtung, Möbel, Atmosphäre, Essen ein Bestandteil sind. Und da müssen wir uns mit einfügen, im besten Falle mit den Leuten, die das andere auch machen. Und wenn daraus ein gutes Konzept wird und dann auch noch der Service stimmt und das Essen stimmt, dann haben wir eine Punktlandung hingelegt. So. Aber in vielen, vielen Bereichen ist es halt doch so, dass die Musik halt nur ein Bestandteil ist. Also auch im Fashion-Bereich ist es so, also ein Kunde von uns, Windsor zum Beispiel, die haben regelmäßig die Aufgabe, deren neue Kollektion musikalisch auch umzusetzen. Das heißt, wenn die da irgendwie Ethno-Elemente mit drin haben, müssen die Ethno-Elemente auch in die Musik mit rein. Trotzdem ist die Musik relativ leise, normalerweise. Oder wir haben Kunden, die sagen, ich möchte ganz gerne am Freitag und am Samstag, weil da ist bei uns die Hütte voll, eine andere Musik haben als in der Woche. Da ist es nämlich ein bisschen leerer. Ich möchte vielleicht auch eine andere Musik haben morgens als nachmittags, weil im Handel, also gerade im Textilhandel, geht es ab 15, 16 Uhr erst richtig los. Da kann ich nicht morgens schon Vollgas geben, sondern da gebe ich eher nachmittags Vollgas. Oder ich habe Läden, die ab 14 Uhr voll werden, weil die ganzen Schulkids da reinmarschieren, so New Yorker oder sowas. Da wirst du sicherlich auch eine Situation haben, dass du im gesamten Vormittag eher, da geht Mutti einkaufen, da geht es ein bisschen zurückhaltend zur Sache und ab 14 Uhr kommen die alle aus der Schule und wollen sich da irgendwas abholen und dann geht es aber ganz anders zur Sache. Und das müssen wir alles mit berücksichtigen. Also es ist schon eine ziemlich komplexe Geschichte und deswegen macht es auch so viel Spaß. Und um nochmal den Bogen zu schlagen zu Radio Hamburg. Mein Musikarchiv, aus dem ich hier schöpfe, sind über 1 Million Songs in allen Genres. Und wenn ich jetzt ein normaler Mainstream-Top-40-Sender bin, dann habe ich halt 200 Songs und das sind immer jeden Tag die gleichen. Die höre ich nämlich nach vier Stunden wieder. Ich würde, also das ist für jemand, der Musik liebt, ist das scheintot.
Weißt du, was ich gerade so interessant finde? Ich versuche gerade, mich daran zu erinnern, wann ich zuletzt bewusst diese Musik wahrgenommen habe. Und ich kann mich ja nicht erinnern. Mein Gefühl wäre, vielleicht sind die, weil die Restaurantbesuche zu lange her sind, aber ich überlege gerade, wo habe ich denn mal so Hintergrundmusik? Das ist aber, ist das Ziel, dass man es gar nicht bemerkt? Weil da merkt man auch, ja.
Eigentlich, wenn du es richtig gemacht hast, du hörst es nicht, du spürst es nur. Dann ist cool. Es richtig.
Und also das geht ja in ein Abo-Modell. Was kostet es dann? Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt so Kunde wäre, was ist so eine Grundausstattung? Also ich nehme so ein Gerät von euch und ich möchte auch von euch das von euch steuern lassen. Was zahle ich dann im Monat?
Willst du das veröffentlichen?
Ja, natürlich. Das würde ich ja nicht fragen. Also so ungefähr. Also
unsere Bandbreite liegt zwischen 50 und 100 Euro im Monat. Also wie ein Handyvertrag. Das ist ziemlich vergleichbar mit einem Handyvertrag.
Das ist aber wenig. Aber wie kriegt ihr das denn hin? Weil ihr müsst doch wahrscheinlich auch GEMA bezahlen, oder nicht?
Wir zahlen GEMA und der Kunde zahlt auch GEMA.
Also ich das kann doch aber je nach Kunde, also das GEMA richtet sich nach den Menschen, die da sind. Habe ich einen großen Laden, an dem 10.000 Leute reinkommen jeden Tag, kann es ganz schön teuer werden.
Das ist richtig, das muss er selbst machen. Die GEMA clustert das nach Quadratmetern im Moment, also bis 100, ab 100 und dann nochmal ab 300 oder 400 und so eine Größenordnung ist das. Also und dann ist es ziemlich egal, was du da ablaufen lässt, ob ich das mache, ob du das selbst zusammenrührst oder ob du da Radio Hamburg laufen lässt, das ist egal. Aber einen Radiosender in einem Laden laufen zu lassen, das ist halt blöd, weil du hörst dann entweder die weniger unterhaltsamen Witze des Moderators, willst du das im Zweifel? Dann willst du weder die Werbung von jemand anders hören. Also wir hatten mal eine lange Diskussion mit einem Autokunden hier in Hamburg. Der ließ da auch einen Radiosender laufen und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist eine super tolle Idee. Wenn du weißt, dass die Automobilwirtschaft zu den Top 5 der Werbekunden gehört, dann bist du also ziemlich sicher, dass 4 von 5 Spots deines Wettbewerbers in deinem eigenen Laden laufen. Das finde ich schon ziemlich extrem bekloppt. Insofern würde ich doch eher dafür sorgen, dass da gar keine Werbung läuft, sondern dass da eine Musik läuft, die zu deiner Marke passt und die dafür sorgt, dass die Leute sich tolle Autos aussuchen bei dir. Je nach Arbeitsaufwand, also wie doll wird es kuratiert, kann es auch mal drüber hinausgeben. Also wenn jemand wirklich eine Hand, also wenn das keine Maßkonfektion, sondern Maßschneiderei ist, dann wird das natürlich teurer. Es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel im Vorwege ein Konzept entwickeln. Das ist dann wie so eine Konzeptentwicklung einer Agentur. Das wird dann fertig gemacht und dann gibt es einen monatlichen Preis. Und dann kümmern wir uns darum, auf Basis dieses Konzeptes und dieser Entwicklung im Grunde jede Woche oder jeden Monat neue Updates in das Programm reinzuspielen und dafür zu sorgen, dass er einen vernünftigen Service kriegt. Diese Preise, man fragt sich natürlich, wenn du heiratest und einen DJ buchst.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das
kostet 500 Euro aufwärts.
Genau.
Dafür, dass er da 4 Stunden Lala macht und ich bei mir zahlst du, wenn ich einen guten Preis rausgehandelt habe, 100 Euro für einen Monat. Wie kommst du denn da klar? Ja, ich komme über die Masse klar. Das ist der Punkt. Also, dass ich ganz viele Versatzelemente natürlich schon entwickelt habe über die Zeit, die wir zusammen... Also am Anfang hat es kein Geld verdient und mittlerweile tut es das halt, weil ich viele Arbeit schon gemacht habe und vieles von diesem Tagging und dieses Identifizieren von Liedern und Archive durchwühlen, das gibt es einfach schon und jetzt kann ich im Grunde aus der Vergangenheit auch schöpfen. Und ich habe das Problem, ich bin ja nicht alleine da, wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas machen weltweit. Und wir haben natürlich auch logischerweise Wind von vorne. Bei euch war das die Digitalisierung der Medien. Bei uns ist das genau das Gleiche, wir haben die Streamingdienste. Nun muss man dazu sagen, dass die normalen Streamingdienste, die du zu Hause nutzen darfst, dürfen in einem Geschäft nicht eingesetzt werden. Das wissen einige nicht. Das ist eine Privatnutzung. Das ist genauso wie du darfst auch nicht Sky mit deinem Privatvertrag in deinem Restaurant laufen lassen mit Fußball, Bundesliga oder so. Dann hast du direkt eine Klage am Hals. Und so geht das auch für die bekannten Streamingdienste. Trotzdem gibt es einige, die das nutzen, aber das sind halt gerne auch mal weltweit aufgestellte Firmen und wir müssen uns da in diesem Gefüge zurechtfinden, dass die Leute dann irgendwie sagen, für die Lala soll ich jetzt auch nur 100 Euro bezahlen? Dann sage ich zu dem, ja, es sind 2 Euro am Tag. Echt jetzt? Darüber wollen wir uns unterhalten? Das ist ja im Grunde fast vergleichbar mit eurem Abo.
Das ist eine ganz clevere Methode. Wenn sich das rechnet über Skalierung offensichtlich, dann geht es. Aber du musst doch das auch, du sagst ihm doch, ich steuere das individuell aus. Das heißt, es sitzen bei dir da Leute, was sind das für Leute? Musikredakteure, DJs, wer macht die Musik bei dir für die Lin? Beides.
Unser Team besteht, unser festangestelltes Team besteht aus 2 ehemaligen Radioleuten und 2 ehemaligen DJs. Das ist auch genau diese Welt, die wir brauchen. So, und drumherum haben wir eine ganze Phalanx an Spezialleuten, die uns ganz, also wenn ich einen Ibiza-Chiller-DJ brauche, hole ich mir natürlich einen der Besten, die es gibt und der arbeitet dann zu. Oder wenn ich in Dubai ein vernünftiges Programm brauche für ein indisches Restaurant, dann macht das besser kein Deutscher, der irgendwie bei indischer Musik immer nur an Bollywood denkt und die Inder dann da rausspringen, sondern brauche ich einen Spezialisten, der das tut. Oder wir haben ja auch eine ganz komische Klientel, die noch viel spezieller ist, nämlich Besitzer von Superjachten. Das liegt an der physischen Nähe zu den Werften, die wir hier oben haben, also Lürsen und Noviskrug.
Die zahlen aber nicht 50 Euro im Monat.
Nein, die zahlen mehr, weil das wird wirklich handgeschnitzt. Die sind auch echt speziell, was die Anforderungen angeht. Und außerdem kommt dazu, dass grob gesagt 40% der Eigner sind Russen, die weitere 40% sind Araber und die restlichen sind dann so Amerikaner oder so. Mhm. Also die Deutschen haben ja eher nicht so ein, so eine Affinität zum Posen mit einer 150-Meter-Yacht. Das ist ja eher der Russe. Und dann brauche ich auch natürlich auch russische Musik. Das heißt, wir haben ja auch einen russischen Mitarbeiter und wir haben ja auch einen arabischen Mitarbeiter.
Sind das auch die Länder, wo im wahrsten Sinne des Wortes für euch die Musik abgeht?
Ja.
Ja. Weil da auch einfach vermögende Leute sind, die sagen, ich möchte eine Rundum, ihr könnt ja auch eine Rundumbeschallung in der Villa oder im Anwesen oder sonst was alles. Gibt's auch alles.
Wenn er das möchte, kriegt er das von uns, ja. Also im Moment machen wir das schwerpunktmäßig bei den Superjachten. Aber da kann ich einigermaßen stolz sagen, dass wir von den größten Yachten der Welt die wirklich größten alle haben. Also alle, die du so kennst. Also auch die größte, die Assam in Abu Dhabi oder die Sailing Yacht A, diese Windjammer, die in Kiel gebaut wurde von Philipp Stark, die haben wir auch. Also alles, was wirklich extrem groß ist, wird von uns bedient.
Aber da ist das Ziel der Musik ja was anderes, einfach Wohlfühlen für den Eigner.
Ja. Oder seine Frau beim Yoga oder seine Kinder, wenn die spielen oder im Fitnessraum oder auf dem Sonnendeck. Oder er hat eine Affinität, dass er unheimlich gerne italienisch isst und dann braucht er auch italienische Musik oder hat gerne Gäste oder er trifft sich mit...
Aber wie kriegst du das? Das eine ist ja, wenn dann ein Laden da ist, wo du weißt, der braucht die und die Kundenströme zu der und der Zeit, den und den Rhythmus. Wie kriegst du ein Gefühl für den Musikgeschmack eines Yachtbesitzers? Das geht ja nur, indem du dich dann mit Herrn Abramowitsch mal 3-4 Stunden zusammensitzt.
Roman Abramowitsch hat ein gut ausgebildetes Team um sich herum, das mich dann schon brieft. Die wissen, was der Boss will. Und im allerbesten Falle kriege ich eine Kopie seiner Lieblingssongs, die er auf seinem Handy hat oder in seines Archives, damit ich weiß, was er wirklich möchte. Oder eine Request-List zum Beispiel. Das kann er auch sagen, ich brauchte das haben und meine Kinder wollen das und ich möchte gerne das noch haben. Und dann möchte ich noch Classic Rock, weil ich habe meine Harley unten im Schiff noch drin liegen, die will ich auch noch haben. Und dann bauen wir ihm das alles zusammen. So, das ist eine ziemlich häufig sehr interessante Arbeit auch. Also weil das ist auch für die Anforderungen im Team besonders. Wann denn? Jetzt.
Ja, das kann ich gut dann.
So, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, ne?
Und dann sitzt da jemand bei euch und steuert gerade die Musik auf den Weltmeeren, auf den großen Yachten.
Korrekt.
Oder ein Algorithmus macht das im Zweifel, ne? Also, oder?
Nee, das ist schon. Nee? Also wir haben, das ist in der Tat so. Das ist heute wirklich auch passiert, wo du es gerade sprichst. Ich habe eine Mail bekommen, wir sitzen gerade hier, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Wir brauchen hier ein anderes Programm, weil die Frau vom Boss kommt an Bord und wir brauchen so ein Yoga-Programm. Und dann gehen wir hier über Satellit auf das Ding drauf und spielen ihr das drauf.
Und da gibt's, ich stelle mir vor, gerade auf so einer Yacht, wenn denn der Empfang, das gibt's nicht, dass man sagt, dass sie anrufen und sagen, sag mal, wir hören hier nichts.
Es gibt relativ viele Yachten, die in der Größenordnung $50,000 plus pro Monat für Airtime ausgeben. Weil Herr Abramowitsch möchte das Spiel von seiner Mannschaft natürlich auch live verfolgen auf seinem 7-Meter-Fernseher, egal wo er gerade ist. Und das macht er dann mit einer Satellitenverbindung, die direkt auf sein Schiff geht.
Irre. Gibt es so Bereiche, wo du sagst, da würde ich gerne reinkommen, aber ich komme nicht rein, obwohl ich glaube, dass die Musik das Leben der Menschen oder die Umsätze oder was auch immer besser machen könnte?
Wir beißen uns seit einiger Zeit die Zähne aus an einem ganzen Medizinthema.
Das wäre jetzt meine These gewesen, weil ich erinnere mich, bei Arztpraxen, da könnte man es ja gebrauchen, um so ein bisschen runterzukommen, um den Leuten die Ängste zu nehmen. Aber da ist, es gibt da keine Musik, im Gegenteil, man flüstert ja immer so, dass einen keiner hört und so. Aber da wäre es doch total sinnvoll, um die Leute zu entspannen.
Es gibt auch ganz viele Untersuchungen zum Thema Musik und Medizin, das habe ich im Rahmen meines Studiums auch alles angeguckt. Also es gibt, also gerade der alte Präsident der Hochschule, hat das untersucht. Es gibt eine heilende Wirkung von Musik, das ist nachgewiesen. So, wir haben, ich will nicht sagen, dass wir gar nichts haben, also wir haben schon einige Kliniken, also das ist allerdings im Bereich Schönheitskliniken, weil da, die machen das einfach, das gehört zum Thema Atmosphäre mit dazu. Ich weiß es auch selbst, damals als im Dermatologikum zum Beispiel in Hamburg, wenn du da irgendwie eine OP hast, dann fragt dich der Chefarzt, welche Musik hören Sie denn gerne? Und dann kommt das auch. Wir haben einige Allgemeinärzte, die wir bedienen. Und wo ich es zum Beispiel total krass wichtig finde beim Zahnarzt, wegen dieser scheiß Geräusche.
Absolut.
Also so. Aber ich will
jetzt beim Kinderzahnarzt werden meinen Kindern immer irgendwie Tom und Jerry gezeigt unter der Decke. Und deshalb gehen die total gern zum Zahnarzt.
Ja, weil da oben die Glotze hängt.
So. Aber du wolltest was anderes sagen.
Ja, was man bei der Musik total unterschätzt ist, also die Atmosphäre in der Arztpraxis verändert sich kolossal. Mein ältester Freund hat eine Arztpraxis hier in Hamburg. Und als er die neue Praxis aufgemacht hat, habe ich eine komplette Ausstattung für Musik geschenkt. Der dreht durch, wenn der Server mal nicht funktioniert. Weil Musik ist bei denen nicht nur Atmosphäre, sondern ein extrem wichtiger Bestandteil für Diskretion. Weil du dann eben nicht mehr mitkriegst, was Mutti vorne am Tresen sagt und welches Medikament und welches und so sie gerade kriegt und die da alle im Wartezimmer lauschen, was da gerade abgeht. Sondern das wird einfach überlagert. Das menschliche Ohr kann das nicht mehr auseinanderhalten. Wenn da eine angenehme Musik läuft, dann hörst du das nicht mehr, was die da reden. Und das versuche ich denn, das haben wir bei Ärzten schon relativ viel versucht durchzudrücken. Die kriegen es einfach nicht auf die Kette, dass das total wichtig ist. Und dass es auch für die Atmosphäre super ist, wenn man da reinkommt, weil es eben auch Ängste abbaut. Hast du selbst gerade gesagt, Musik macht, du kommst besser drauf. Es ist eine angenehmere Geschichte. Das weiß ich jetzt von meinem Freund, dass der in seiner Praxis sagt, dass ich kann darauf nicht mehr verzichten, alleine schon wegen Diskretionsgeschichten, weil das ist so hilfreich. Und daran beißen wir uns so ein bisschen die Zähne aus. Ich weiß auch nicht, warum im Krankenhaus sowas nicht läuft. Warum denn nicht?
Genau, habe ich auch gedacht. Es würde doch irgendwie, es würde alles leichter machen.
Ja, total.
Es würde von vielen Dingen ablenken. Aber das wäre jetzt nämlich mein Tipp gewesen, dass ich gesagt hätte, weißt du was, wahrscheinlich Kliniken, Ärzte funktionieren nicht. Und dann so klassisch Arbeitsplatz. Auch ich habe mir überlegt, vor dem Gespräch, Mensch, warum haben wir beim Abendblatt eigentlich nicht, falls wir jemals alle wieder in einem Büro sein sollten, warum gibt es da eigentlich kein Musikkonzept?
Tja.
So, man kann ja auch was machen. Das Argument wird immer sein, wir wollen uns jetzt nicht ablenken lassen. Aber es gibt doch sicherlich Musik, die überhaupt nicht ablenkt, bei der man konzentriert arbeiten kann. Und was erlebe ich, wenn meine Kolleginnen und Kollegen Texte schreiben? Ganz viele setzen sich Kopfhörer auf,
ja, klar.
Um Musik zu hören. Also insofern kann das so schlimm nicht sein.
Also ich höre den ganzen Tag Musik. Nun bin ich auch ein bisschen bekloppt, was das angeht, aber ich habe ohne Musik geht bei mir gar nichts. Aber wir machen zum Beispiel ganz viele Coworking Spaces. Da ist wieder das Thema.
Also dass du... die machen dann auch... Komponiert ihr eigentlich auch selber, wenn einer jetzt sagt, wisst ihr was, Leute, ich muss was ganz Spezielles haben. Ich will nichts, so, ich will vielleicht auch keine GEMA zahlen. Könnt ihr mir da was machen, was GEMA-frei ist oder was sogar selbst komponiert ist?
Also wir arbeiten mit Produzententeams zusammen, die GEMA-freie Sachen anbieten. Ja, das gibt es mittlerweile. Und mittlerweile ist es auch so, dass du da keine Kopfschmerzen mehr kriegst. Früher war das wirklich erbärmlich. Aber mittlerweile ist das so, also zumindest in ganz bestimmten Segmenten, dass du sagen kannst, gut, das kann man einsetzen. Alles ist besser, als wenn es da nur Ruhe gäbe. Und klar kann man das auch produzieren lassen. Aber das machen wir in den allermeisten Fällen, wenn wir es zumindest machen, Auftragsproduktion ist es dann, wenn das eine Kommunikationskampagne ist. Also jetzt mal so als Beispiel die Musik, die wir hier produziert haben, Parship, so ein Thema, das kommt alles von uns. Das sind aber Produzententeams, die extra eine Werbekampagne komponieren. Das gibt es in Hamburg ja auch viele. Wenn es darum geht, ein Archiv mit GEMA-freier Musik zu nutzen, dann gibt es mehrere Tools, die wir zur Verfügung haben und mehrere Teams, mit denen wir zusammenarbeiten und die dann auch einsetzen. Kommt übrigens nicht so selten vor in letzter Zeit, weil eben die GEMA auch nicht ganz, das ist nicht ganz spaßfrei, was da teilweise bei größeren Flächen auf einen zukommt. Wenn du dir vorstellst, du hast ein großes Hotelresort und 2.500 Quadratmeter Spa und die GEMA sagt, du hast 2.500 Quadratmeter, bitte. Und dann sagst du so als Hotelbetreiber, da sind aber nur 10 Leute drin, das ist egal. Du zahlst auf 2.500 Quadratmeter und dann überlegt er sich dreimal, ob er nun GEMA-pflichtige Musik nimmt oder irgendwelche instrumentale Lounge-Musik, die im Grunde nur Entspannung sein soll, auf GEMA-frei umstellt. Das gibt es natürlich auch, klar.
Und da sind wir bei so einem Punkt, den du auch sehr massiv im Fragebogen angesprochen hast. Ich frage ja immer die Menschen, was wolltet ihr immer schon mal sagen? Und da hast du so sinngemäß gesagt, liebe Politik, lasst uns einfach machen. Wir Unternehmer, wir sehen die Chancen und Möglichkeiten und ihr Politik seht halt immer nur die Probleme. Mhm. Etwas, was man jetzt in der Corona-Krise auch so am Rande mitgekriegt hat. So. Aber das ist so ein bisschen so, und gerade in Deutschland denkt man, ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie GEMA, gibt es das anderswo eigentlich auch?
Ja, überall.
Ach, gibt es überall, okay, immerhin, ja.
Das ist also... Verwertungsgesellschaften, also ich sage es mal in hochentwickelten Industrieländern.
Sind ja an sich auch nützlich, weil davon leben halt Künstler auch, ne?
Ja, komm, also ich meine, das ist doch wichtig, dass derjenige, also ich finde das völlig legitim, wenn jemand einen Song geschrieben hat und bei Starbucks wird wegen diesem Song mehr Kaffee verkauft, dann soll er seinen Teil davon abhaben, weil ohne ihn halt nicht. So, wenn die GEMA denn mal in der Lage wäre, auszuwerten, wo die Musik läuft. Prekär an der Situation ist ja, dass, wenn ich jetzt irgendeinen Gitarristen bei Mama spiele, dann kriegt der sein Geld nicht. Ich führe zwar GEMA ab, aber das geht alles in einen großen schwarzen Topf. Und innerhalb dieses Topfes werden die, die ohnehin schon hochgeratet werden, am meisten abgreifen. Das bedeutet, von der Kohle, die ich jetzt zum Beispiel einsammle, nehmen wir mal ein größeres Beispiel. Wir machen auch alle Standorte der Gebrüder Heinemann an allen internationalen Flughäfen. Ich kann also ganz genau sagen, und wir wickeln für die auch die GEMA ab. Also ich kann der GEMA genau sagen, das sind die und die Standorte und das haben wir eingesammelt als Geld. Könntest du das bitte pro rata an die dazugehörigen Künstler ausschütten? Weil ganz viel von dem Zeug, was wir spielen, ist halt nicht so bekannt. Oder der typische bekiffte Café de Mar-Gitarrist, der in Sonnenuntergang gespielt hat und der in jeder Hotellobby läuft, kriegt kein Geld. Nein, Herr Bohlen und Herr McCartney kriegen das Geld, weil die innerhalb der GEMA ohnehin schon oben gelistet sind. Das ist hochgradig uncool.
Aber wovon reden wir da eigentlich so Top-Künstler wie Bohlen, Udo Lindenberg? Das sind alles immer siebenstellige Beträge allein im Jahr durch die GEMA?
Ja, klar. So. Wow. Das ist richtig Geld.
Ja.
Und okay, du kannst also ich spiele verhältnismäßig wenig Beatles-Songs. So, das weiß ich. Also auch Cover-Versions, wir spielen echt wenig davon. Warum verdient der Mensch noch so? Ich glaube das einfach nicht. Das ist einfach nur, weil die in diesem System einfach so weit oben sind und weil ganz viele von den Daten, die geliefert werden können, halt nicht von Maschinen ausgewertet werden. Ich bin mir sogar sicher, dass zumindest war das vor ein paar Jahren noch so, dass viele der Top-One-Privatsender, da gehört übrigens auch Radio Hamburg dazu, keine Einzelauswertung macht, sondern die geben die Listen rüber und das Geld, das im Jahr abgeliefert wird, geht trotzdem in Blackbox. Das ist doch, okay. Geht ja gar nicht.
Du hast es gerade gesagt, Gebrüder Heinemann ist ein gutes Beispiel. Das war jetzt in der Corona-Zeit. Haben die ihr Abo dann gekündigt?
Glücklicherweise nicht. Wir haben ganz großes Glück gehabt, dass wir sind durch diese Zeit mit einem hellblauen Auge durchgerutscht. Natürlich würde man jetzt normalerweise sagen, ich kann den Laden abschließen. Mir müsste es ja eigentlich genauso schlecht gehen wie in meinen Hotels und den Kreuzfahrtlinien, genau. Die alle tot sind, mehr oder weniger. Also ganz viele von den Kunden haben nicht gekündigt, sondern haben auf abrechnungsfrei gestellt. Das heißt, wir pausieren das Abo.
Aber kriegt trotzdem kein Geld im Moment, genau.
Einige haben gesagt, wir reduzieren. Wir beliefern AIDA zum Beispiel. Ich sage das immer wieder, weil wir sind halt seit Anfang an dabei und wir sind da extrem loyal, was diese Gesellschaft angeht. Die ist auch sehr loyal mit uns. Die haben zum Beispiel gesagt, wir kürzen nicht ganz, sondern ein bisschen was passiert noch, weil wir wollen ja auch, dass ihr nachher noch da seid, wenn es wieder losgeht.
Stimmt.
Dann haben wir natürlich das Glück, dass wir diversifiziert haben. Das bedeutet, die Yachten fahren weiter. Da gibt es ja kein Problem. Im Gegenteil. Die sind ja alle auf ihren Schiffen, haben sie wenigstens ihre Ruhe. Und dann haben wir vor einiger Zeit, deswegen habe ich das Beispiel Gebrüder Heinemann auch genannt, wir haben ein bisschen diversifiziert. Wir haben auch dafür gesorgt, dass auch die Technik, die in den Läden verbaut wird, teilweise auch von uns kommt. Also wenn Heinemann einen neuen Laden aufmacht, das Absurdeste, was wir jemals gemacht haben, da haben die den Flughafen Sydney umgebaut. Und wir haben von Hamburg aus den Flughafen geplant. Wir waren nie da. Und haben die gesamte Audiotechnik für den Flughafen geplant und die kam von uns. Das ist auch irgendwie bizarr.
Ist bizarr.
Was man so alles macht. Und in der Corona-Zeit war es halt so, dass alle die ohnehin immer gut gewirtschaftet hatten, die Zeit genutzt haben, ein Beispiel, das Steigenberger in Hamburg, um die Umbauten zu machen, die sie lange schon geplant haben. Und ein Hotel im normalen Betrieb umzubauen, ist die totale Nightmare. Also haben sie gesagt, das machen wir jetzt. Und da gab es einige Projekte. Die dazugekommen sind, die haben also praktisch zu Teilen zumindest die fehlenden Abo-Erlöse wieder ausgeglichen. Dann sind weiter Schiffe gebaut worden. Also wir freuen uns ganz, ganz doll, dass wir TT-Line als neuen Kunden bekommen haben. Gerade weil es auch wegen Hamburg und so. Und ich selbst diese Fähren häufig benutzt habe. Die bauen gerade zwei total grüne, die grünsten Fähren, die jemals auf der Ostsee gefahren sind. Wir machen die gesamte Ausstattung da drin. Das ist auch ein schönes Projekt. Also dadurch hühnert mal so durch. Außerdem machen wir auch einiges in der digitalen Verlängerung. Also bei uns kannst du auch für die Privatnutzung Musiken haben. Also unter anderem für die Deutsche Bahn im Regionalverkehr. Wenn da eine Mediathek in den Zügen ist, dann kommt die Musik von uns.
Was ist mit Warteschleifen? Die macht ihr nicht, weil die Warteschleifen, ich verstehe immer nicht, wenn man in der Warteschleife drin ist, das ist Telekom-Warteschleife, die ich gerade, das ist so nervig. Warum ist die Warteschleifenmusik nicht unterhaltsamer oder bin ich immer nur in den falschen Warteschleifen?
Das bist du. Also wir machen in der Tat einige Warteschleifen. Also wir haben ein paar. Also das ist so natürlich.
Sag mal, was macht ihr für eine Warteschleife?
Wo? Wir machen zum Beispiel Aliana, machen wir die AIDA auch, müsste ich hier zusammenstellen. Aber es gibt eine ganze Menge touristischer Unternehmen, wo wir die Warteschleifen machen.
Und worauf muss man achten, dass eine Warteschleife eine gute Warteschleife ist? Also nicht immer das gleiche Ding wiederholen zum Beispiel. Wäre jetzt einfacher Leinrad.
Such dir einen vernünftigen Song aus, sorg dafür, dass da auch mal verschiedene Elemente drin laufen, sorg dafür, dass die auch mal abgedatet wird. Also dass da auch mal ein halbes Jahr später was Neues drin passiert. Und kümmere dich darum, dass du bei der Soundqualität darauf achtest, dass es gut klingt. Telefon ist immer noch so eine komische Angelegenheit. Das sind ganz absurde Datenformate, die man da nutzen muss. Und dann klingt es auch am Ende des Tages gut. Also wir machen das schon. Du musst mal bei uns im Büro anrufen, auf der Landline, und dann wirst du schon eine andere Warteschleife hören, die dann auch getimed ist, so wenn der Sänger singt und wenn er nicht mehr singt, wird halt was gesagt, dass du auch mal gerne mal 2 Minuten drin bleiben kannst und sagen kannst, oh, das ist aber, ich bleibe länger.
Schöne Warteschleife.
Ja, schöne Warteschleife, bleib ich drin. Ich will gar nicht mehr telefonieren.
Wie schwierig ist es, du hast gerade gesagt, dass man Musik spielt, die alle kennen. Du wirst älter, ich werde älter, wir werden alle älter. Und irgendwann spielt man vielleicht Musik, die man selber cool findet, aber die 20-, 30-Jährigen sagen, was hat er gesagt? Was für ein Santana? Den würde man sowieso nicht spielen. Aber du verstehst, was ich meine, ne?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Naja, also der Köder muss den Fisch schmecken, ne?
Also das bedeutet, aber woher weißt du was? Ist es da nicht irgendwann so in diesem Business, dass man sagen muss, okay, ich brauche jetzt dringend mindestens 20, 30-Jährige, 40-Jährige, die verstehen, was in dieser Generation gehört wird? Selbstverständlich.
Braucht ihr doch auch.
Ja, natürlich, deshalb.
Also das ist wie eine Redaktion. Das ist eigentlich, wie gesagt, das ist in vielen Punkten vergleichbar. Natürlich brauche ich jüngere Leute. Okay. Wo ich auch sage, das ist nicht meine Lala, aber ich spiele die Musik ja nicht für mich. Also bei mir ist es eher so, ich bin in den Designprozess meistens dann involviert, wenn es kompliziert wird. Dann muss Fadi ran, weil ich einfach totalen Bock habe, mich in Sachen reinzuwühlen, die ich noch nie gehört habe. Oder in so Nischen, wo die dann sagen, da kriegen die Kopf, also Ohrenkrebs. Und ich sage, nee, da will ich rein, das finden wir. Das war auch ein Grund, warum wir uns damals in Richtung Dubai, also Emirate, orientiert haben, weil ich diese Musik so geil finde, die da unten, diese arabische Musik für mich. Das hat auch natürlich wegen der Laute und der Gitarre gibt's da so Verbindungen. Aber auch dieser ganze andere Kram fand ich total cool. Und da wühle ich mich dann rein, so bis ich dann die richtigen Sachen finde. Und wenn es ganz jung wird, oder ich kann natürlich keine Deep House Playlist zusammenstellen, weil ich keine Ahnung von dem Kram habe. Da brauche ich einen maximal coolen, Beanie-tragenden DJ, der das zusammenrührt. Und der macht das dann auch. Und der macht das dann auch gut. Klar.
Klar. Helge, man könnte mit dir jetzt noch ewig lange sprechen. Wir sind, glaube ich, schon über die legendäre Stundengrenze hinweg. Ich muss natürlich noch diese Sache mit dem Skorpion. Du bist Skorpion, das heißt, du hast irgendwann Ende Oktober oder im November Geburtstag. Wann genau?
8.11.
8.11. 3 Tage vor mir. Und du schreibst, ich glaube, bei Schwächen, du hättest die Schwächen, die jeder Skorpion hätte, Ungeduld und Zynismus. Und dann habe ich mir gedacht, was bildet er sich ein? Und dann habe ich gedacht, ja, er hat recht. Also es gilt auch, ich kenne viele Skorpione, das sind eigentlich nette Menschen, aber sie können zynisch sein und ungeduldig. Das ist ja Quatsch. Das kommt ja nicht vom Sternzeichen, das ist ja Quatsch. Doch.
Doch, die sind alle so. Früher oder später sind sie alle so. Kennst du nicht diese Analogie mit dem Skorpion und dem Frosch?
Nee.
Echt nicht?
Nein.
Ich muss dazu sagen, bei mir ist es echt viel schlimmer. Ich bin 5-facher Skorpion.
Okay.
Also nicht nur mein Aszendent, sondern die Hälfte der Monde, die da noch so rumschwirren, sind auch stachelig sozusagen. Also insofern. Nein, es gibt diese Analogie, wo der Skorpion an der einen Seite des Flusses steht und zu einem Frosch sagt, bringst mich rüber, ich kann nicht schwimmen.
Kenn ich doch, ja, klar.
Siehst du? Und dann der Frosch sagt, nö, warum? Du wirst mich stechen. Und dann sagt der Skorpion, warum? Dann gehe ich doch unter. Und dann sagt der Frosch, okay, dann nehme ich dich mit rüber. Und in der Mitte vom Fluss sticht der Skorpion den Frosch und dann fragt der Frosch, warum? Und dann sagt der Skorpion, ich kann nicht anders.
Ja. Aber ist das wirklich, ich finde, man, ist das wirklich so? Ich habe das bei mir auch festgestellt, diese Ungeduld und dieses Zynische, das ist so ein Element, aber das lässt doch ehrlich gesagt auch mit den Jahren nach, weil man merkt, dass es blöd ist, oder?
Ja, wir sind natürlich auch tiefgründig, emotional, intelligent, schlagfertig. Fehlt noch was?
Und irgendwie, wenn man Skorpion einmal zum Freund hat, hat man ihn immer zum Freund.
Ja, das stimmt. Wir sind nachhaltig, das stimmt. Das stimmt. Krass. Und wenn man einmal einen Skorpion zum Feind hat, bleibt das auch so.
Das ist auch, also man kann, oh Gott, man kann sehr nachtragend sein. Das ist demnächst in diesem Podcast. Demnächst in diesem Podcast gibt es tatsächlich einen jemanden, der sich mit Horoskopen beschäftigt. Denn was ja kaum einer weiß, die Horoskope in Zeitungen sind, was sind die?
Falsch.
Wissenschaftlich fundiert oder einfach nur ausgedacht?
Ausgedacht.
Komplett ausgedacht.
Ja.
Stört aber irgendwie keinen.
Ja, ich habe hier einen in der Firma, der kennt sich mit dem Kram total gut aus und der hat mir mein Lebenshoroskop geschrieben. Das ist dann aber auch so ein 25-Seiten-Ding und dann da wird ja ganz anders, wenn du das liest. Also wenn man sich
weil
so du, ein bisschen...
Weil du dich wiederfindest.
Ja, total. Sag mal, habt ihr in dieser Reihe eigentlich schon mal drüber gesprochen, wie das jetzt eigentlich als mit den Unternehmern und mit Berlin so läuft, wie wir denn alle so unterstützt wurden oder nicht unterstützt wurden? Und
das frage ich jeden. Bei dir hatte ich jetzt den Eindruck, weil du gesagt hast, hellblaues Auge, dass du mit der Unterstützung ganz zufrieden warst oder nein?
Mir ist eine Sache schon ganz wichtig, die wollte ich nochmal sagen. Also das bezieht sich jetzt zunächst einmal auf wegen Hamburger Abendblatt auch auf Hamburg. Also wir haben Förderungen, nur ein einziges Mal eine kleinere in Anspruch nehmen müssen. Das war damals beim ersten Lockdown im April. Das war es dann. Und wir sind alleine über das Kurzarbeitergeld. Bei uns sind natürlich Homeoffice, 50% der Leute mehr, zum Teil sind im Homeoffice. Wir haben natürlich Kurzarbeitergeschichte. Und das alleine hat dafür gesorgt, dass wir mit dem hellblauen Auge durch die Gegend fliegen. Und das ist eine Geschichte, die rechne ich der Stadt Hamburg sehr hoch an. Dass das auch sehr unkompliziert übrigens geklappt hat. Es gibt ja viele, die da die Nase gerümpft haben. Ich kann das nicht unterschreiben, für uns hat das sehr gut geklappt. Ganz anders ist das mit Berlin. Wir sind ein Unternehmen, das über die Struktur, die wir hier drin haben, die du ja jetzt mitbekommen hast, ziemlich eine digitale Affinität haben. Und wir haben natürlich die Lockdown-Zeit genutzt und haben hier keinen Stein auf dem anderen gelassen und haben gesagt, wir müssen jetzt mal richtig alles anpassen. Und was Berlin da mit der Digitalisierung, ich wollte das nur, weil ich die ganzen aktuellen Zahlen gerade heute bekommen habe von meiner Kollegin. Es gibt ja dieses Programm Digital Jetzt, wo im Grunde mittelständische Unternehmer unterstützt werden, sowas umzusetzen. Ich kann nur sagen, das ist die lächerlichste Farce, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Die Vorauswahl für dieses Verfahren findet lottomäßig statt. Alle 2 Monate wird die Trommel gerührt. Und wer da unten rausfällt, darf dann beantragen. Heißt noch lange nicht, dass du da überhaupt was bekommst oder dass du da durchkommst. Wir sind jetzt zum vierten Mal da drin. Das Problem an der Sache ist, was Altmaier da irgendwie zusammen gebastelt hat, ist, dass wenn du vorher dein Digitalisierungsprojekt losgetreten hast, ist es nicht mehr förderungswürdig. Das heißt, de facto ist es so, dass es eine totale Digitalisierungsbremse ist. Es ist eine totale Katastrophe. Wir haben hier gesagt, wir müssen sämtliche Abläufe voll digitalisieren und haben hier ein Riesenprojekt losgetreten und ich habe die ganze Zeit die Bremse gemacht und habe dann irgendwann gesagt, das reicht, wir fangen alleine an. Egal. Dann gibt es dieses Projekt ebenfalls aus Berlin, das heißt Go Digital. Ähnliches Thema. Das geht nur dann, wenn du eine zertifizierte Agentur beauftragst, das zu machen und die kriegen das Geld. Das heißt, das hat mit den Unternehmen gar nichts zu tun. Sondern
es ist aber das passt doch zu dem, was man so bei der Bekämpfung bei Corona erlebt hat, oder ja, was? Ne?
Das ist total alles Schwachsinn. Totaler Schwachsinn.
Aber du kannst es unterstützen. Was würdest du für Hintergrundmusik denn nach deiner Erfahrung im Wirtschaftsministerium und im Kanzleramt spielen lassen?
Für den Wirtschaftsminister?
Ja.
Highway to Hell.
Und für die Kanzlerin?
Time to say goodbye.
Helge, vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.